Bayern 2. Shalom.
Shalom, shalom, da sind wir wieder. Mir sind du, jüdischer Glaube, jüdisches Leben, willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. In unserem Kalender haben wir heute den 11. Tammuz des Jahres 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer jüdischen Viertelstunde, in unserer Quadranz Jiddischkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Überwachungskameras, Stacheldraht, hohe Mauern, hohe Zäune, Sicherheitsschleusen und immer viel Security oder wie wir sagen, Bitachon. So sieht das Leben aus in unseren jüdischen Gemeinden. Daran sind wir gewöhnt, das ist unser Alltag seit Jahrzehnten. Wie richtig und wie wichtig diese Vorsichtsmaßnahmen sind, hat sich erst am letzten Montag wieder gezeigt. In Kanada, bei der Schießerei im jüdischen Viertel von Montreal mit 3 Toten. Was für ein Armutszeugnis. Ich würde nur zu gern wissen, wie es Christen oder Moslems dabei gehen würde. Müssten ihre Kirchen und Moscheen ständig überwacht werden? Und ebenso ihre Kindergärten und Schulen. Eine Kindertagesstätte, eine Kita hinter Panzerglas. Seit einem Jahr betreibt unsere israelitische Kultusgemeinde in Nürnberg ihr Kinderhaus. Es heißt auf gut Hebräisch Gan Shalom, also Friedensgarten. Ein Jahr Gan Shalom, ein Jahr jüdisches Kinderhaus Nürnberg. Unsere Shalom-Reporterin Judith Dauwalter hat sich angeschaut, wie dort beileibe nicht nur jüdische Kinder unsere Religion, unsere Tradition und unsere Kultur erleben.
Hier kann sich selber jemand auf den Keller waschen.
Wie heißt du?
Abel.
Wie alt bist du?
4.
Und was hast du jetzt auf deinem Teller?
Käsespätzle.
Dann wünsche ich dir einen guten Appetit.
Donnerstagmittag im Kinderhaus Gan Shalom im Nürnberger Nordosten. 12 Kinder kommen nach und nach in eine große, helle Küche gelaufen, nehmen sich Geschirr und Essen von einem kleinen Buffet an der Wand. Sie setzen sich an einen von 3 niedrigen Holztischen, die mit einem Blümchen, einer Wasserkaraffe und Gläsern gedeckt sind. Erzieherin Nakisha lehnt an der Küchentheke mit Holzarbeitsfläche, beantwortet Fragen, putzt Nasen, hebt Heruntergefallenes auf.
Die Kinder können entscheiden, wann möchte ich jetzt essen, habe ich jetzt gleich Hunger, will ich später was essen? Und dann haben sie ihre Karten, mit denen kommen sie mit ihren Essenskarten. Und wenn sie fertig sind, nehmen sie diese wieder mit und geben das dem nächsten Kind. Und so ist immer ein Platz gefüllt.
Hinter der Erzieherin sind die Küchenmöbel mit weißen Blenden L-förmig an den Wänden entlang eingebaut. Besteck, Teller, Schüsseln. Aufkleber auf den großen Schubladen verraten, dass alles doppelt vorhanden ist. Einmal steht dabei milchig, einmal fleischig.
Wenn es Fleisch zum Mittagessen gibt, dann gibt es die roten Teller. Wenn es milchiges Essen gibt, dann gibt es die blauen Teller. Wir müssen dann auch gucken, wenn es zum Mittagessen was Fleischiges gibt, dass wir am Nachmittag zum Feschbar zum Beispiel nichts mit Milchprodukten essen. Also da gibt es dann zum Beispiel statt Butterbrote Margarinebrote. Wir haben 2 verschiedene Waschbecken, wir haben auch verschiedene Eimer, verschiedene Serviettenfarben.
Das Essen wird hier koscher zubereitet, also nach jüdischen Speisevorschriften. Während die Kinder essen, ist Einrichtungsleiterin Lynn Hofmann an einem leeren Tisch in der Küche beschäftigt. Sie schneidet laminierte Bilder aus. Darauf Backzutaten wie Mehl, Hefe, Honig und Kinder, die Milch in eine Schüssel kippen oder einen Teig verkneten.
Mindestens 2-mal im Monat backen wir mit den Kindern das Challot für Schabbat. Und dass die Kinder auch wirklich auf Augenhöhe sehen, was da alles reinkommt und was die Schritte sind. Und so kleben wir das jetzt an die Wand.
Das traditionelle jüdische Zopfbrot gehört zum Schabbat, den die Kinder freitags in der Einrichtung feiern, zusammen mit dem Rabbiner. Judentum im Alltag erleben, das ist wichtig für Eltern wie Vadim Palay. Vor der Küche ist der Eingangsbereich des Kinderhauses, dort sind die Garderobenplätze der Kindergartenkinder. Die 6-jährige Amelie zeigt ihrem Papa ein Familienbild, das sie heute gemalt hat. Vater Vadim ist Israeli, die jüdische Familie lebte zuletzt in der Ukraine, ist vor 4 Jahren vor dem Krieg geflohen.
For me, the Israeli and Judaism heritage is very important for my kid. We never found any other kindergarten.
Wir haben keinen anderen solchen Kindergarten gefunden, sagt dieser Vater. Etwa 20 jüdische Kitas gibt es in Deutschland, inklusive der jüngsten in Nürnberg.
Every day it's like she's going like for celebrate. She's running and jumping on the way to kindergarten. So this is, I think, mean a lot.
Die Tochter liebt diesen Ort und für die Eltern bedeutet das religiöse Umfeld viel. 50 Kindergarten- und 12 Krippenkinder können hier gemeinsam spielen. Aktuell sind noch etwa 10 Plätze frei. Liat, Shrita, Julian, Rosita. Die Namensaufkleber an den Garderobenplätzen zeigen Vielfalt. Auch die kurdische Familie Shatter trägt dazu bei. Vater Belend zieht gerade seinem fast 4-jährigen Sohn nur die Schuhe an und unterhält sich mit Erzieherin Nakisha.
Also es hat alles gepasst. Der Noah ist heute einfach nur kurz hingefallen. Hat ein bisschen geblutet, wir haben Pflaster drauf gemacht und er hat heute gegessen. Ansonsten war alles gut.
Alles gut. Das ist sehr gute Lehrerin, wirklich. Die hier alle nett, richtig nett.
Albert Einstein und Käthe Rosenheim heißen die Kindergartengruppen im Erdgeschoss, auf dem Gang neben der Garderobe. Hier sind auch Toilette, Atelier und ein Musikraum, der noch eingerichtet wird. In den ersten Stock zu Büros und der Krippengruppe führt eine breite hölzerne Treppe. Ein großes Wandbild zeigt die Arche Noah, viel Blau von Wasser und Himmel, ein hölzernes Boot, auf dem sich verschiedenste Tierarten drängen.
Das Bild hat der Vorsitzende von dem Nürnberger Rat der Muslimen gemalt. Er ist ja Künstler. Er hat eben gesagt, er möchte gerne ein Bild malen für unser Haus und hat dann eben die Arche Noah gemalt.
Die Idee zum Kinderhaus entstand vor 10 Jahren. Dass die Umsetzung sich hinzog, lag an den generell steigenden Baukosten und im Besonderen an einem komplexen Sicherheitskonzept, das die Beteiligten erarbeiten mussten, zum Beispiel mit schusssicherem Glas. Teile der Gemeinde waren skeptisch über den großen Aufwand. Diana Lieberowa aus dem erweiterten Gemeindevorstand ist froh, dass es am Ende geklappt hat. In der Garderobe hat sie ihre 3-jährige Tochter Liat an der Hand.
Aktuell sind wir bei ca. 30-35% der jüdischen Kinder oder Gemeindemitgliederkinder. Es gibt noch Potenzial nach oben. Wir wollen keinen reinen jüdischen Kindergarten irgendwann haben. Das ist jetzt nicht das Ziel. Das Ziel ist eben das Miteinanderlernen und Erfahren des Judentums hier in der Einrichtung.
Nach Essen und Ruhezeit gehen die noch nicht abgeholten Kinder in den Garten. Dort sausen sie mit Kettkas über einen gepflasterten Weg, schaufeln im Sandkasten oder erobern 2 Klettergerüste. Rundherum zieht sich ein hoher, massiver Zaun aus schwarzen Metallrohren. Ein Mann vom Sicherheitsdienst hat die spielenden Kinder im Auge. Für die Kleinen ist das Normalität, für viele Eltern beruhigend, so für Elena Nicolai. Die christlich-orthodoxe Moldawierin hat sich beim Abholen zu ihrer Tochter Danuza in den Sandkasten gesetzt.
Oh, komm hier mit den Schaufeln. Wir sind versichert, dass unsere Kinder hier sicher sind. Und in jedem Moment, die Spielangebote sind zahlreich. Ja, die Kinder haben neue Möbel, neue Räume. Das ist sehr gut. Die Ausstattung ist sehr gut hier. Und das gefällt uns.
Direkt vor dem Kindergartentor auf demselben Gelände erstreckt sich ein langgezogenes Gebäude, darin Veranstaltungssaal und Unterrichtsräume der jüdischen Gemeinde in Nürnberg. Der würfelförmige Kuppelbau zur Linken beherbergt die Synagoge. Dazwischen sitzen im Schatten eines großen Ahornbaums ein paar ältere Menschen. Ihr Zuhause, das Adolf-Hamburger-Heim, liegt am anderen Ende des Gemeindegeländes.
Ja, es ist schon immer witzig, wenn dann die Älteren Bingo spielen oder ihr Morgengymnastik machen auf der Terrasse und unsere Kinder dann mal gucken, was sie machen. Oder letztes Jahr haben sie mal Eis gegessen, die älteren Leute, und dann waren die Kinder irgendwie so am Zaun. Und dann haben sie aber auch Eis gekriegt von der Pflegekraft, die da mit dabei war.
Von Kindergartenkind über Erzieherin, Pflegekraft bis hin zu Seniorin. Trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen ist die jüdische Gemeinde in Nürnberg offen. Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religion und Altersgruppe gehen hier ein und aus, erleben das Judentum als selbstverständlichen Teil einer vielfältigen Stadtgesellschaft.
Bayern 2. Shalom.
Unser Radioruf und Funkrebbe Rabbiner Joel Berger will uns jetzt Denkanstöße mitgeben in den kommenden Schabbat. Der beginnt hier bei uns in Bayern in etwa 6 Stunden, denn da geht die Sonne unter. Rabbiner Joel Berger denkt wieder nach über den Wochenabschnitt aus der Tora für diesen Schabbat. Wenn ich sage den Wochenabschnitt, dann stimmt es nicht so ganz, weil an diesem Schabbat lesen wir gleich 2 Wochenabschnitte, 2 Parashiot HaShavua. Zuerst den Abschnitt mit der laufenden Nummer 39 und dann den folgenden Abschnitt mit der Nummer 40. Beide finden wir im 4. Buch Mose im Sefer Bamidbar. Morgen lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge zuerst die Parashat Chukat, Chukat Satzung, und dann die Parashat Balak. Da geht es um Balak, dem König der Moabiter.
Manchmal stellt uns die Tora vor kaum lösbare Rätsel. So beginnt unser Leseabschnitt für diesen Schabbat mit einem höchst seltsamen Gebot. Da geht es um eine rote Kuh, um eine Para Aduma. Wir haben es da mit einem biblischen Ritual zu tun, dessen Begründung und Hintergrund im Verborgenen bleibt. Selbst unser König Salomo, Shlomo HaMelech, der als der weiseste aller Menschen gilt, soll darüber gesagt haben, ich zitiere: »Ich dachte, ich könne es begreifen, doch es blieb fern von mir.« Die Tora beginnt hier also nicht mit Klarheit, sondern mit einem deutlichen Zeichen menschlicher Begrenztheit, solche gar nicht oder nur schwer nachvollziehbare Gebote nennen wir in unserer jüdischen Tradition Satzungen, auf Hebräisch Chukim. Diese Chukim erinnern uns daran, dass der Mensch eben nicht Mittelpunkt aller Erkenntnis ist. Nicht alles lässt sich messen, beweisen, ergründen, begründen oder sachlich erklären. Und dennoch bleibt jeder von uns dazu aufgerufen, seinen Weg verantwortlich weiterzugehen. Unsere Vorfahren wandern durch die Wüste, 40 Jahre lang, will sagen, da ist eine ganze Generation unterwegs, in der Unsicherheit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und mitten auf diesen Weg stirbt Miriam, die Schwester von Moses und Aaron. Die Tora berichtet uns von ihrem Tod nur in knappen Worten. Unmittelbar nach Miriams Tod fehlt plötzlich Wasser. Unsere jüdische Überlieferung verbindet beides miteinander und schließt mit diesen Gedanken: Solange Miriam lebt, begleitet eine Quelle das Volk Israel. Und erst nachdem sie nicht mehr da ist, erkennt man, was sie bedeutet hat. Nach Miriams Tod gerät das Volk in Panik. Und schon wieder werden Klagen, Vorwürfe und Angst laut. Da gerät selbst Moses an seine Grenzen. Gott befiehlt ihm, zum Felsen zu sprechen, damit aus ihm Wasser hervorkomme. Doch Moses spricht nicht mit den Felsen, sondern schlägt ihn mit seinem Stab. Ja, das Wasser fließt dann tatsächlich. Aber unsere Meister fragen sich seit Jahrhunderten, was genau hat Moses hier falsch gemacht? Worin liegt sein Fehler? War es sein Zorn, seine Ungeduld oder hatte er das Vertrauen verloren? Wir sehen, dass uns die Tora ihre Helden nicht als übermenschliche Gestalten beschreibt. Gerade darin liegt ihre Wahrheit. Moses bleibt groß, nicht weil er fehlerlos ist, sondern weil er Verantwortung trägt, weil er mit sich selbst ringt und leidet. Und dann wechselt die Parascha plötzlich ihren Blickwinkel. Sie schildert uns, dass der König des Landes Moab namens Balak das Volk Israel fürchtet. Und so ruft König Balak den fremden Propheten und Zauberer Bileam zu sich, auf dass Bileam unsere Vorfahren verfluche. Wir wissen ja, Worte können zu Waffen werden. Doch etwas Unerwartetes geschieht. Immer wenn Bileam sprechen will, verwandeln sich seine Worte. Und aus dem geplanten Fluch wird ein spontaner Segensspruch. Und schließlich spricht Bileam jenen berühmten Satz, der wir alle nur zu gut kennen. Ma tovu halecha Jakob, mishkenotecha Israel. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Bemerkenswert, dass dieser Satz nicht von einem Freund Israels stammt, sondern von einem Fremden. Ja, selbst der fremde Bileam erkennt die Würde und die geistige Kraft dieses Volkes. Diese Worte werden später Bestandteil unseres Morgengebetes, der Schacharit. Juden auf der ganzen Welt beginnen mit dem Matovu ihren Tag.
Jetzt noch rasch und geschwind unsere Lichtzündzeiten, die Zmanim. Zur vorschriftsgemäßen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.52 Uhr, in Innsbruck bis um 20.56 Uhr und in Straubing bis um 20.59 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt, mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München sowie Pilsen, Punkt 21 Uhr, Regensburg 21.02 Uhr, Augsburg 21.03 Uhr, Amberg sowie Weiden 21.05 Uhr, Ulm sowie Konstanz am Bodensee 21.07 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Bayreuth 21.08 Uhr, Erlangen sowie Hof 21.09 Uhr, Bamberg 21.11 Uhr, Würzburg 21.14 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 21.21 Uhr. Nu, du sollst gewähnen, unser jüdischer Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag um kurz nach 3 Uhr. In unserem Kalender ist das der 18. Tammuz. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am 18. Tammuz eine gute Woche, eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Git Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha.